Eindrücke weitergeben, die ich während des Lobpreises hatte. Und zwar sah ich eine Person, oder vielleicht waren es auch mehrere, die hatte so einen Schal um die Augen, so wie man früher blinde Kuh gespielt hat. Ihr kennt das Spielchen sicher noch, ne? Und diese Person war sehr verunsichert, hat immer wieder gefragt, Gott, wo bist du, Gott, wo bist du, Gott, wo bist du? Und der Heilige Geist sagt, nimm doch diesen Schal von deinen Augen weg, nimm doch diese Bedenken und diese Vorurteile ab. Ich möchte, dass du klar siehst und ich möchte, dass du mich erkennst. Leg ab, was dich hindert. Ich glaube, dieser Schal oder wie man es nennen mag, dieser Schleier, das sind Erfahrungen der Vergangenheit. Du siehst immer und beurteilst Dinge immer noch durch durch die Erfahrung, die du mal gemacht hast. Und die waren nicht immer positiv. Und das hat dein Gottesbild geprägt. Und Gott sagt dir heute Morgen, es ist Zeit, dass du mich neu erkennst. Es ist Zeit. Das war das Erste. Das Zweite ist ein bisschen dramatischer. Sein Wort aus der Offenbarung. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone raube. Ich weiß nicht, für wen das gilt. Wir legen hier auf dieser Erde das fest, was wir im Himmel sein werden. Wir werden erlöst durch Gnade. Aber wir alle müssen auch noch vor den Richterstuhl Christi treten. Und da wird unser Leben beurteilt. Und zwar, was wir mit dem gemacht haben, was nach unserer Bekehrung geschehen ist. Wie wir mit den Gaben Gottes, die er uns gegeben hat, mit der Zeit und all dem umgegangen sind. Da wird noch eine Beurteilung stattfinden. Und da wird es noch Belohnung, aber da wird es auch noch Verlust geben. Und der Heilige Geist sagt dir, überdenke dein Leben. Denk darüber nach, für was lebst du? Lebst du für jetzt und hier? Jedes Blümchen am Wege mitnehmen? Oder lebst du für die Ewigkeit? Und okay, das so vorneweg. Ja, bitte.
Also ich hatte das zum Schluss der Anbetung, ich hatte das mit diesem letzten Satz, ich hatte es auf dem Herzen, habe gedacht, nee, ich sage es jetzt nicht, aber ich möchte das jetzt sagen. Ich habe es in diesem letzten Satz gekleidet, lasst uns ihm nachfolgen oder irgendwie folgen ihm auf diesem Weg. Und mir ging eigentlich so, was im Herzen genau das, ne, das betrifft die Nachfolge. Gott will uns einen guten Weg führen. Aber wir gehen nur diesen Weg, wenn wir ihm folgen. Und auch wenn wir Korrektur auf diesem Weg erleben, Heiligung, das gehört alles mit zu diesem Weg. Das ist alles Nachfolge. Mhm. Und genau in diese Richtung geht das für mich.
Halleluja. Gut, preis Gott. Alles soll auf zwei oder drei Zeugen hin festgemacht werden. Und wenn da ein zweifaches Zeugnis ist, dann dürfen wir wohl annehmen, dass der Heilige Geist dahinter steckt.
Amen.
Halleluja. Okay, jeder von euch hat das Gleichnis vom vierfältigen Ackerfeld schon etliche Male gehört, vielleicht auch schon viele Predigten darüber. Und trotzdem ist es ganz elementar wichtig. Bei diesem Gleichnis geht es ja darum, wie wir ein fruchtbares und effektives Leben für Gott führen können. Und das ist kein kompliziertes Mysterium, das nur einige Erwählte verstehen können. Es ist sehr simpel. Jeder kann es verstehen, der es will. Und es ist sehr, sehr praktisch. Es hat was mit Einstellungsfragen. Es hat etwas mit unserer Willigkeit zu tun. Jeder kann ein fruchtbares Leben führen. Jeder kann, sagt Jesus, 30, 60 oder 100-fältig Frucht bringen. Möchte jemand hier Frucht bringen? Wenn keiner das, die das nicht möchten, die können nach Hause gehen. Für die ist das nicht interessant. Aber wenn du Frucht bringen willst, zur Ehre Gottes, dann hör zu. Hör nicht für deinen Nachbarn. Hör für dich selber. Dieses Gleichnis ist wie ein geistliches Röntgenbild und zeigt dir die Beschaffenheit deines Herzens auf. Ich meine, jeder Bauer weiß, wenn da seinen Acker vernünftig bearbeitet und den richtigen Samen ausstreut, dann wird er entsprechend ernten. Und so ist das hier auch. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr all die anderen Dinge verstehen, die das Reich Gottes betreffen? Das ist also ganz, ganz elementar, was hier gesagt wird. Man kann dieses Gleichnis auf verschiedenen Ebenen betrachten. Es ist einmal auch ein Bild der Gesamtgemeinde Jesu Christi.
Willst du nochmal sagen, wo es
steht? Das steht an verschiedenen Stellen, Lukas 8, zum Beispiel 4 bis 8. Aber ich setze mal voraus, dass die meisten einfach das Gleichnis kennen. Und so brauchen wir und können wir uns die Zeit ein bisschen schenken. Das ist eine Zustandsbeschreibung der weltweiten Gemeinde Jesu. Es ist einmal auch ein Bild oder ein Gleichnis für jede Ortsgemeinde. Und es ist ein Gleichnis für uns selber. Und das ist heute unser Schwerpunkt. Es soll ein Blick in unser Herz sein. Und ich möchte dich bitten, auch wenn die Diagnose vielleicht heute ein bisschen schmerzlich wird, hör zu und geh darauf ein. Und vergiss nicht, es geht um mehr Fruchtbarkeit. Und die wird zählen im Himmel. Halleluja. In der Bibel steht, in den Sprüchen, mehr als alles sonst, bewahre dein Herz. Denn in ihm entspringen die Quellen des Lebens. Das ist Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was es sonst zu bewahren gilt, bewahre dein Herz. Denn aus ihm entspringen die Quellen des Lebens. Mit unserem Herzen ist das oft so wie mit einem Eisberg. Das, was man über der Wasseroberfläche sieht, ist ein Achtel oder manche sagen nur ein Zehntel des ganzen Eisberges. Und der Eisberg wird nicht so sehr bewegt von dem, was über Wasser ist, sondern von dem, was unter Wasser ist. Das sind die Unterströmungen, die den Eisberg bewegen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, dass du manchmal erschrocken warst über dich selber. Dass du manchmal Situationen erlebt hast, wo du sagst, wie konnte ich nur so reagieren? Naja, da ist irgendwas in deinem Herzen, tief in deinem Herzen, das dich stärker bewegt hat als dein Verstand oder dein Wille. Das ist auf einer tieferen Ebene passiert. Manchmal ist es gut, dass wir einen Blick in unser Herz tun. Wisst ihr, über eins sind wir uns doch alle einig, nicht? Der Same ist gut, ne? Der Same ist das Wort Gottes. Also von daher müssen wir uns darüber keine Gedanken machen. Und die Säleute, in diesem Bild ist es Jesus, der sät, der ist auch gut. Darüber sind wir uns auch ähnlich. Was ist das Problem? Anscheinend der Acker, nicht? Der Acker ist das Problem. Ich weiß nicht, habt ihr mal darüber nachgedacht? Wir hören alle, schätze ich mal, mindestens 50 Predigten im Jahr. Lesen gute Bücher, schauen vielleicht gute Sendungen im Fernsehen oder im Internet. Viel guter Same. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob da eine Entsprechung ist zwischen Saat und Ernte in deinem Leben? Oder ob es da meilenweit auseinanderklappt. Ich denke, kein Bauer ist so dumm, dass er, wenn er in einem Jahr schlecht geerntet hat, oder vielleicht in ein paar Jahren, dass er nicht überlegt, woran es liegen könnte, oder? Stur weitermachen hilft manchmal nicht. Manchmal muss man ein bisschen überlegen. Perlis Buck, das war eine China-Missionarin, die hat mal gesagt, die schlimmsten Herzkrankheiten sind heute noch Neid, Hass und Bitterkeit. Und da ist viel Wahrheit dran. Wenn du hier ein Herzproblem hast, vielleicht einen Herzinfarkt, das kann dich dein irdisches Leben kosten. Aber wenn du dicke Brocken in deinem Herzen hast, so wie Hass, Bitterkeit oder Neid, dann kann dich das noch viel mehr kosten. Da muss man mal drüber nachdenken. Ja, was ist das Herz eigentlich? Das Herz ist ja nicht die biologische Pumpe, nicht? Davon redet die Bibel nicht. Sondern die Bibel spricht von dem Sitz unserer Gefühle, Emotionen, dem Innersten, der Regung, der Gedanken. Die tiefere Schicht unseres Seins, das ist das Herz. Und da ist es wichtig, dass wir darauf achten, wo zieht mein Herz mich hin? Wie bin ich bestimmt? Noch ein Wort aus den Sprüchen. Sprüche 12, Vers 11. Wer sein Ackerland bebaut, wird sich satt essen können an Brot. Wer aber nichtigen Dingen nachjagt, ist ohne Verstand. Das ist eine ziemlich deutliche Sprache, nicht? Wer sein Ackerland, denk an dein Herz, vernünftig bebaut, der wird eine gute Ernte haben, die nicht nur reicht für ihn, sondern es wird noch was überbleiben für andere. Wer aber nichtigen Dingen nachjagt, der ist ohne Verstand. Und manchmal muss ich zugeben, manchmal bin ich so. Manchmal gucke ich mir Dinge im Fernsehen an, die nicht unbedingt ganz schlecht sind. Aber hinterher, wenn ich sage, ja, das ist nichtig. Blödsinn hätte man sich nicht angucken müssen. War einfach Zeitvertun. Nicht? Okay, wir haben immer die Chance, wir haben immer die Wahl, was wir machen. Wie kann ich denn erkennen, was in meinem Herzen ist? Matthäus 15, Vers 18 sagt uns, was aber aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Und ich nehme noch mal einen Vers dazu aus Matthäus 12, Vers 35. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Hast du schon mal auf dein Reden geachtet? Das ist ein guter Indikator dafür, was in dir steckt. Wir alle führen ja manchmal Selbstgespräche, oder ihr nicht? Mir passiert das manchmal, dass ich Selbstgespräche führe. Und wenn ich darauf achte, was da rauskommt, dann kann ich darauf schließen, was da drinnen ist. Das ist ein guter Test, sich mal zu prüfen. Oder auch Psalm 139 zu beten, die letzten Verse. Herr, erforsche mich und sieh, was in meinem Herzen, in meinem Innersten ist. Prüfe mich doch, ob ich auf richtigen Weg bin. Und leite du mich doch auf ewigen Weg. Es ist ein gutes Gebet, das zu beten. Jetzt kommen wir zurück zum vierfältigen Ackerfeld. Das erste ist der Boden, ist einfach der Weg. Der Same fällt auf den Weg und die Vögel des Himmels kommen und picken den Samen auf. Und nichts passiert. Der Same ist verschwendet. Und so generell gesagt, wenn man das Wort so sieht hier, nur 25% geht auf. Nur 25% des gesäten Samens. Vieles geht daneben. Das ist schon, ja, bescheiden genug. Auf den Weg. Das sind Menschen, die das Wort vom Reich Gottes nicht verstehen. Aber nicht, weil sie es intellektuell nicht verstehen können, sondern weil sie nicht verstehen wollen. Ich habe letztens eine interessante Erfahrung gemacht. Ihr habt sicher ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir waren bei Freunden eingeladen und die hatten einen Nachbarn auch mit eingeladen. Der war super intelligent. Der wusste in allen Bereichen Bescheid. Aber sobald es um Glaubensfragen ging, war er absolut zu. Hart, total zu, wollte er nichts wissen. Ich weiß nicht, was der Grund war, ob es eine Ideologie war, schlechte Erfahrungen, die er mit Christen gemacht hatte, was auch immer. Ja, es lief darauf hinaus, du hast deinen Glauben, ich habe meine Überzeugung. Konnte man nichts machen. Es war zwecklos, mit diesem Mann weiterzureden. Der war absolut zu. Manche Leute sind zu intelligent, um an Gott glauben zu können. Entschuldigung, geistliche Dummköpfe nennt die Bibel solche Leute. Nicht? Sie kennen sich in allen Dingen aus. Nur wenn es um ihr ewiges Heil geht, haben sie keine Ahnung, blicken sie kein bisschen durch. Tragisch, sowas. Aber jetzt möchte ich mal die Frage so ein bisschen auf uns richten. Gibt es auch Dinge in deinem Leben, wo Gott nicht drüber reden darf, wo du zu bist? Bestimmte Punkte, bestimmte Bibelstellen, die du nicht hören möchtest, sind ja meistens die, die wir nicht in der Bibel unterstreichen. Bei manchen Christen ist das so, sobald das Thema Geld kommt, über Geld reden wir nicht. Das geht dich nichts an, das geht Gott auch nichts an. Aber interessanterweise redet Jesus unglaublich viel in den Evangelien über Geld. Anscheinend ist das ein Thema, was brisant ist. Okay, hart. Man hat sein Herz hart gemacht in diesem Punkt. Ich kannte einen lieben Bruder, ob er noch einer ist, weiß ich nicht. Der war top in Ordnung, man konnte gut mit ihm reden. Er war in vielen Bereichen vorbildlich. Nur er hatte einen Problembereich. Er kam mit seiner Sexualität nicht klar. Das konnte und wollte er nicht einsehen. Da hatte er einen harten Fleck in seinem Herzen, einen dicken Brocken in seinem Herzen, den wollte er nicht loslassen. Und er hat ihn immer wieder von Gott weggebracht. Ich kannte jemanden, ob er beim Herrn ist, erst letztes Jahr gestorben, weiß ich nicht. Der hatte massive Vorurteile in seinem Herzen. Was wollen die Fremdlinge? Was wollen die hier? Der mochte das nicht, dass sich Dinge ändern. Und der konnte auch keine Ausländer leiden. Der hatte total massive Vorurteile. Ja, Gott liebt keine Schlipsträger, oder? Ja, es gibt Leute, die denken so. Gott kann keine Punks lieben, oder? Vorurteile im Herzen. Oder ich weiß auch nicht, was es für dich gibt. Rassismus, Vorurteile. Vorurteile jeglicher Art. Oder auch, Menschen haben so schlimme Erfahrungen gemacht, dass regelrecht Leute durch ihre Seele getrampelt sind. Und bleib mir weg mit Gott. Ich habe meine Erfahrung mit seinem Bodenpersonal gemacht. Will nichts mehr damit zu tun haben. Okay. Wir machen alle manchmal Erfahrungen, die nicht so erfreulich sind. Das ist schon wahr. Aber überleg mal, wo hast du vielleicht dein Herz zugemacht? Alle Christen sind Heuchler. Gibt's ja, ist ja auch so ein Wort. Da hat mein Pastor gesagt, ja, kommst auf einen mehr oder weniger auch nicht an. Bist du hier auch willkommen. Das war eine gute Antwort. Okay, intellektueller Stolz. Ich glaube nur, was ich verstehen kann. Ja. Trotzdem glaubst du an Radiowellen. An Fernsehwellen. Ich verstehe nicht, wie die funktionieren, aber vielleicht verstehen das ja einige Leute besser. Aber es gibt vieles, was wir nicht verstehen. Das sollte nicht unser Maßstab sein. Leg das ab. Besserwisserei, Vorurteile, Traditionen können dein Herz außer Hart machen. Es gibt ein Ja, wir haben eine liebe Schwester, die ist schon alt und ihr Mann glaubt auch. Aber sagt, ich glaube nur so, wie meine Väter geglaubt haben. Nicht? Streng lutherisch. Nichts anderes lässt er gelten. Okay. Vorurteile. Tradition. Das sind manchmal Dinge, die das Wort Gottes nicht wurzeln lassen in unserem Leben. Und dann kommt so ein Vogel dabei, pickt den Samen weg und nichts passiert mehr. Der zweite Bereich, das sind die Felsen in unserem Leben. Ich weiß nicht, einige von euch kennen das noch, als ich noch so 10 war, 15 war, da sah man manchmal am Ackerrand noch Steine liegen. Heute sieht man das nicht mehr so. Aber kein Bauer war so dumm, dass er die Steine im Acker gelassen hat, weil er wusste, auf den Steinen wächst nichts. Die mussten erst mal raus. Und auch die Stubben, kennt ihr das Wort Stubben? Das sind die Wurzeln von Bäumen. Die mussten auch raus. Kein Bauer hätte irgendwo Samen gesät, wenn er den Acker nicht vorher bearbeitet hätte. Nicht? Was macht so ein Bauer? Roden, Steine wegsammeln, Stubben müssen raus, dann muss der Boden geflügt werden. Was heißt pflügen? Das, was innen drin ist, kommt nach oben. Nicht? Es wird umgedreht. Brauchen wir manchmal auch Gottes Pflugschar in unserem Leben? Das, was ganz tief innen drin sitzt und was wir über uns nicht wahrhaben wollen? Ich habe das manchmal erlebt. Hast du schon manchmal einen heiligen Schrecken über dich selber gehabt? So bin ich wirklich? Und dann hast du endlich verstanden, was Gnade ist. Dann war das auch mal kein intellektuelles Spielchen mehr. Okay, was können diese Stummen, diese Steine sein? Du kommst gerade von einer guten Glaubenskonferenz, tolle Sachen erlebt, ganz erfüllt, guten Lobpreis, gute Predigt und dann kommst du nach Hause und der Alltagsmodus geht wieder los. Und die Nachbarn haben sich immer noch nicht bekehrt und die Enkel auch noch nicht und irgendwie läuft es auf der Arbeit auch nicht so gut und deine Krankheit ist auch noch da. Und auf einmal merkst du, oh mein Gott, was ist eigentlich los? Ich verstehe überhaupt nicht mehr, was hier abläuft, was hier passiert. Gibt es solche Momente, wo du nichts mehr kapierst? Gott, du tust nicht, was ich will. Und meine Geschwister tun auch nicht, was ich will. Hilfe! Ja, nicht? Gott kann manchmal ganz schön stur sein. Habt ihr das schon erlebt? In bestimmten Punkten gibt ihr einfach nicht nach. Da müssen wir uns dann entscheiden. Steine raus. Vielleicht muss ich mich verändern. Vielleicht muss ich irgendwo Dinge an die Seite legen. Vielleicht muss ich auch manchmal mein Schriftverständnis überprüfen lassen von Gott. Es gibt heilige Kühe, die müssen geschlachtet werden. Wenn du merkst, es funktioniert nicht so, okay, was kann das sein? Ablehnung. Ablehnung kann so ein massiver Brocken in deiner Seele sein. Vielleicht bist du als Kind gemobbt worden. Vielleicht sitzen da ganz tiefe Gefühle von Minderwertigkeit. Vielleicht, ich weiß nicht, was das im Einzelnen sein kann, vielleicht sitzen da auch noch alte Verhaltensweisen. Ich weiß nur eins. Oder zum Beispiel permanenter Ungehorsam in bestimmten Bereichen. Wusstet ihr, dass Sünde unser Herz verhärtet? Das sagt der Hebräerbrief doch, nicht? Dass Sünde unser Herz verhärtet. Unglaube kann unser Herz auch verhärten. Und dann bist du auf einmal und hast den Eindruck, Gott, warum komme ich nicht mehr durch? Warum kriege ich bestimmte Dinge nicht mehr mit? Es mag daran liegen. Ich frage mich irgendwie, felsiger Boden. Wenn wir nur eine schöne Wetterregion haben, dann wird die manche Zeit nicht überleben. Einige von euch sind auch schon durch heftige Zeiten gegangen. Und was dann überbleibt, das zählt. Wir leben im Moment noch in einem relativen Überfluss, die meisten von uns. Aber was ist, wenn die Zeiten ein Stückchen härter werden? Wie es, sagen wir mal, mindestens 50% der weltweiten Gemeinde jetzt geht. Bist du immer noch bei Jesus dann? Wenn du auf einmal wegen deines Glaubens massive Probleme kriegst, deinen Arbeitsplatz vielleicht verlierst oder vielleicht mit Gefängnis bedroht wirst, wenn auf einmal dein Konto nicht mehr gefüllt ist. Ich weiß nicht, ich wünsche mir das nicht, dass solche Dinge kommen. Aber dass wir in stürmische Zeiten hineingehen, das ist uns doch allen klar, nicht? Es bleibt nicht so, wie es ist. Die Zeiten werden herber. Und dann müssen wir vorher gegründet und gewurzelt sein. Wir müssen Wurzeln geschlagen haben, Geistliche. Sonst wird es ganz schön herbe. Es gibt viele Dinge, die uns noch verhärten können. Es gibt Christen, die immer noch ihre Horoskope lesen oder immer ihr Vertrauen immer noch auf Rosenkränze oder irgendwelche anderen Dinge setzen. Sorry, da komme ich nicht mit. Ich weiß nicht, woran hängt dein Herz fest? Ich habe letztens irgendwie so ein Beispiel gehört von jemandem, der den Traum von der Entrückung. Und dann sah er auf einmal, wie alle in Wolken zum Herrn emporgehoben wurden. Nur er nicht. Er ging nur ein Stück weit hoch und sah einen großen Wollfaden, der ihn festhielt. Und er ist furchtbar erschrocken und hat dann gebetet. Dann wurde ihm klar. Er hat in seiner Firma geklaut, Wolle geklaut. Und dann war ihm klar, was er zu tun hatte. Hat ausgerechnet, wie viel Wolle er über die Jahre geklaut hat. Hat alles zusammengepackt mit Zinsen und so weiter. Und ist zu seinem Chef gedackelt und hat seine Sünde bekannt. Und hinterher ist er mit frohem Herzen nach Hause gegangen. Es gibt Dinge, die man wieder gut machen sollte. Man muss und kann nicht alles wieder gut machen, aber in meinem Leben ist das so gewesen. Ich habe früher auch geklaut wie ein Rabe. Muss ich ehrlich zugestehen vor meiner Bekehrung. Es hat mir auch nichts ausgemacht. Nur wenn ich erwischt worden bin, hat es mir was ausgemacht. Aber ich bin hinterher zu manchen Geschäften hingedackelt und habe die Dinge in Ordnung gebracht. Habe auch viel Gutes dabei erlebt. Viele Geschäftsinhaber haben gesagt, es ist lange vorbei, es ist vergessen, vergiss es auch. Oder manche haben gefragt, warum machst du das? Das habe ich noch nie erlebt. Nicht? Okay. Manchmal hängt da etwas fest. Und wenn dauernd etwas festhängt, dann sollte man was unternehmen. Gut, jetzt kommt der Punkt wahrscheinlich, der für uns alle am wichtigsten ist. Und das sind die Dornen. Die Dornen. Dornen und Unkraut wächst von alleine, muss man nichts machen, ne? Das kannst du in jedem Garten beobachten. Brauchst dich nicht anzustrengen. Die wachsen einfach. Aber da, wo Dornen sind, da wächst nichts anderes mehr. Der Same war gut und dann sind die Dornen angefangen zu wuchern. Und am Ende war alles erstickt. Was können solche Dornen sein? Sorgen. Ja, doch jeder, oder? Aber Gott sagt an so vielen Stellen der Bibel, sorget euch nicht. Kann man denn ein sorgenfreies Leben führen? Geht das denn überhaupt? Guten Morgen, lieben Besorgen, seid ihr auch schon wieder da? Die sind einfach da. Wie geht das weiter mit meiner Gesundheit? Wie geht das weiter mit meiner Arbeitsstelle? Ja, es gab ja mal, ich weiß nicht, wer von euch Asterix gelesen hat. Da gab es so einen Gallier-Häuptling, der hatte die größte Sorge, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. Okay, solche Sorgen gibt es auch. Ich wünsche mir manchmal, uns würde der Himmel ein bisschen mehr auf den Kopf fallen. Dann hätten wir vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen, aber würden mehr in der Realität leben. Okay. Sorgen um Geld. Es gibt Leute, es gibt Christen, du kannst mit ihnen reden. Aber wehe, du fängst das ganze Thema Zehnten an zu sprechen. Das ist damit nicht gesetzlich, komm, bleib mir bloß weg damit. Okay. Könnte da vielleicht ein dicker Brocken oder so eine Dornranke sein? Dabei sagt die Bibel, wenn wir den Zehnten geben, öffnet Gott den Himmel über uns. Solange ich Christ bin, habe ich den Zehnten gegeben. Oder ziemlich bald danach. Wir haben nie Mangel gehabt, wir haben auch nie wahnsinnigen Überfluss gehabt, meistens nicht, aber es hat immer gereicht für uns. Und meistens auch war noch so viel da, dass wir auch was abgeben konnten. Okay, aber wenn du am Geld festhängst, dann kann das den Samen Gottes in deinem Leben vernichten, kaputt machen. Sorgen über alles Mögliche. Geld sorgen. Es gab einen Pastor, Pastor Shaw, manche mögen ihn, andere nicht. Ist egal, er sagte, ganz am Anfang deines Glaubenslebens hatte er nur arme Leute in seiner Gemeinde. Und manche Leute haben als ihren Zehnten 2 oder 3 Eier gebracht. Sie hatten nicht mehr. Da habe ich gesagt, alle, die das gemacht haben, sind nicht arm geblieben. Gott hat sie alle miteinander gesegnet. Sie haben alle Fortschritte gemacht. Und wenn du mit deinem Geld nicht auskommst, würde ich dir raten, versuch's doch mal in die Himmelsbank zu investieren. Da bringt es mit Sicherheit Gewinn. Und Gott braucht unser Geld nicht. Ich meine, darüber sind wir uns doch einig, ne? Ich meine, da, wo die Straßen mit Gold gepflastert sind, der braucht doch unsere Finanzen nicht. Aber Gott weiß, dass Geld unser Herz so hart machen kann, dass da nichts anderes mehr wächst. Wenn ihr schon mal wirklich knickrigen, geizigen Leuten begegnet seid, die Leute sind nicht glücklich. Die leben in einem inneren Gefängnis. Okay, betrügerischer Reichtum. Warum ist das eigentlich so wichtig? Es gibt im Alten Testament ein Gebet, das ich sehr gut finde. Da betet jemand, Herr, gib mir so viel, dass ich nicht stehlen muss. Aber gib mir auch nicht so viel, dass ich dich nicht mehr brauche. Geld verführt uns zur Unabhängigkeit. Das ist die große Gefahr. I do it my way. Frank Sinatra. I do it my way. Und Gott wird auf einmal ausgeschlossen aus dem Leben. Luther hat mal gesagt, Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Auf die letzte Reise können wir alle nichts mehr mitnehmen. Nicht? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber die gute Nachricht ist, wir können schon was vorher nach oben schicken. Das ist die gute Nachricht. Halleluja. Das lass uns einfach tun. Und wenn du sagst, oh, nicht schon wieder Geld, dann überprüf dein Herz. Vielleicht ist das der wunde Punkt in deinem Leben. oder was immer es ist. Die Gier nach allen anderen Dingen, Genüsse des Lebens. Wisst ihr, dass es Leute gibt, die für ein Abendessen 500 Euro ausgeben? Gibt es echt? Ihr Lebensinhalt ist es, das nächste 3 Sterne, das nächste 3-Sterne-Restaurant zu finden. Und sie pilgern dann von einem Restaurant zum anderen. Das ist ihr Lebenssinn. Oder Leute, die wegen einem Konzert, einer Oper nach New York fliegen. Und das kostet dann eben mal 1.000 oder 1.500 Euro. Spielt keine Rolle. Vielleicht ist ja Oper nicht dein Ding. Es gibt für Operetten gilt was Ähnliches und für andere Konzerte auch. Die Leute, die Wagner zelebrieren, jedes Jahr in Bayreuth. Okay, gut. Geben Hunderte von Euros aus für solche Dinge. Ich meine, Gott ist nicht kleinlich. Er gönnt dir deinen Spaß, er gönnt dir dein Eis und auch dein neues Auto. Aber du musst aufpassen, was dein Herz beherrscht. Die Gier nach den Dingen macht es. Und wenn dein Leben zu voll ist mit anderen Dingen, dann kannst du 1000-mal beten, füll mich mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist sagt, du musst erstmal aufräumen, musst erstmal Platz machen. Sonst ist da nichts zu füllen. Vielleicht ist das nicht das, was du hören willst, aber manchmal ist das der Weg. Gutes Essen, gutes Trinken, Urlaub, an sich ja alles keine schlechten Dinge. Aber wenn sie den ersten Platz in deinem Leben einnehmen, dann läuft was falsch. Okay, jetzt haben wir uns so ein paar Dinge angeguckt. Man kann sicher noch vieles mehr dazu nennen. Ich habe nur einige Dinge genannt. Einige Grenzbereiche, dürfen Christen rauchen, dürfen was weiß ich, dürfen Christen in Diskos gehen oder was weiß ich. Das ist nicht die Frage. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich, sagt die Bibel. Du kannst vieles tun, aber hilft es dir weiter auf dem Weg mit Jesus? Das ist die Frage. Und das ist auch keine Frage von Gesetz, sondern es ist eine Frage von Effektivität oder nicht. Fruchtbar sein oder nicht. Fruchtbar oder furchtbar, was willst du? Das ist die Frage. Bist du Minimalist, Geistlicher? 30%, ja, okay. Gott sagt, warum bist du so bescheiden? 30% ist besser als gar nichts. Okay. Aber 60% ist besser. Stell dir das vor. Im Alltag. Nicht? Jemand bietet dir 100.000 an. Und du sagst, ach, 30% reicht. Und wenn dir sagt, aber warum nimmst du nicht 60%? Ach nö. Manchmal ist Bescheidenheit nicht angebracht. Glaubt ihr, dass Gott möchte, dass wir alle 100% Frucht bringen? Glaubt ihr das? Dass es ein Plan ist? Ich frage jetzt nicht, ob du bei 100% bist, sondern ob es Gottes Wunsch ist. Halleluja. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Predigt gehört, die hat mich sehr beeindruckt. Da ging es um das Leben von Lot und das Leben von Abraham. Und der Prediger hat es so unter dieses Motto gestellt. Was meint ihr? Was stand auf dem Grabstein von Abraham? Ein Freund Gottes und der Vater des Glaubens. Was meint ihr, was auf dem Grabstein von Lot stand? Ein Mann, mit dem Gott mehr vorgehabt hatte. Lot ist im Himmel, davon redet die Bibel. Aber ein Mann, mit dem Gott mehr vorgehabt hatte. Eigentlich schade, nicht? Wir bestimmen, wie viel Frucht der Acker bringt. Der Samen ist gut, der Sämann auch. Ist die Frage des Ackers. Was ist ein guter Acker? Ich habe da heute nicht mehr die Zeit, im Einzelnen darauf einzugehen. Ehrlichkeit. Der schlimmste Betrug ist Selbstbetrug. Wir können uns alle super gut was vormachen, können geistlich träumen. Und die Bibel sagt, wache auf, sieh die Realität an, steht es wirklich um dich. Und da musst du vielleicht ein paar Dinge korrigieren. Ehrlichkeit, lieber ein bisschen weniger fromm, aber dafür ehrlich. Kannst du dich entschuldigen? Ich kenne Leute, die können sich nicht entschuldigen. Kannst du Fehler zugeben? Kannst du sagen, ich war total daneben? Ich kenne meinen Mann in der Bibel, der mehr dummes Zeug gemacht hat, als wir alle zusammen. Ihr kennt ihn alle, David. Und dennoch war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wisst ihr warum? Weil er Fehler eingestehen konnte. Und zwar öffentlich. Das ist eine Qualität, die Gott sehr hoch anrechnet. Ehrlichkeit ist ganz wichtig. Und das Zweite ist dranbleiben. Kannst du es aushalten, wenn es mal nicht so kommt, wie du dir das wünschst? Kannst du mit solchen Zeiten von Hitze und Druck umgehen? Und wo vielleicht nur noch viele Fragezeichen in deinem Kopf sind? Du bist ja auch durch so eine Zeit gegangen, Roland, wo du auch nur noch viele Fragezeichen gesehen hast. Ne? Und bei mir ist es auch nicht anders gewesen. Was machen wir dann, wenn so alles zu zerbröseln scheint? Da müssen wir vielleicht mal unsere Lieblingsgedanken über Bord werfen. Weißt du, ich glaube schon lange nicht mehr an das Wohlstandsevangelium. Nee. Das finde ich in meiner Bibel nicht. Ich finde in meiner Bibel, dass Christen manchmal durch harte Zeiten gehen, aber dass sie ans Ziel kommen. Das finde ich in meiner Bibel. Und nebenbei, dass Gott ein guter Gott ist, das haben wir ja schon heute gesungen, das stimmt auch. Aber es gibt Perioden, die manchmal hart sind und wo wir einfach nur noch dranbleiben müssen. Ich habe am Anfang, als ich noch junger Christ war, habe ich mal im 2. Timotheus gelesen, da sagt Paulus am Ende seines Lebens, ich habe Glauben gehalten. Vor der liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Mehr nicht, Paulus? Nur dran geblieben, mehr nicht? Ja, wenn du überlegst, durch was für Dinge Paulus durchgegangen ist, dann ist das höchst erstaunlich, dass er dran geblieben ist. Ne? Gott hält was von Leuten, die dranbleiben, wenn es hart wird. Und dann der dritte Punkt, aufräumen immer wieder. Ich habe schon Buße getan, einmal, das reicht, oder? Nein, das reicht nicht. Du kannst einmal zum Glauben kommen, aber jedes Mal, wenn du vom Weg abgekommen bist, musst du wieder zurückkehren. Wer weiß, dass einmal Unkraut jäten im Garten reicht? Schön wär's, nicht? Wenn du nicht dran bleibst, hast du bald ein Biotop. Und manche stehen auf Biotope, okay, ist auch in Ordnung. Aber Gott möchte nicht, dass unser Herzensacker ein geistliches Biotop wird, sondern dass da aufgeräumt wird. Luther hat mal gesagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Und das ist wahr. Zieh manchmal Bilanz. Wie sieht's aus? Hat sich in den letzten 2 Jahren bei dir geistlich etwas zum Guten entwickelt? Wenn nicht, dann ist es vielleicht mal dran, nachzudenken. Hast du das Gefühl, Gott, irgendwie kommst du nicht mehr richtig zu mir durch oder ich komme nicht mehr richtig zu dir durch? Dann frag dich mal vielleicht, warum? Hast du den Eindruck, irgendwo, ja, ich bin noch bei Jesus, aber so, die Leidenschaft ist weg. Dann ist vielleicht auch mal dran nachzudenken, warum. Gott will, dass du Frucht bringst. Und er sorgt auch dafür, Wenn du die kleinen Schritte machst, dann macht er die großen Schritte. Okay. Wer sein Ackerfeld bebaut, wird sich satt essen können. Hört sich gut an, nicht? Wer aber nichtigen Dingen nachjagt, ist ohne Verstand. Wir haben die Wahl. Okay, ich bin jetzt